Ja, doch Paulus auch sehr, sehr persönlich wird und es sogar in diesem Brief auch einen ziemlichen Stimmungswechsel gibt. Also tauchen wir mal hinein in den zweiten Korintherbrief. Nun, letzten Monat haben wir den ersten Korintherbrief behandelt. Doch wie viele Briefe hat Paulus eigentlich an die Korinther geschrieben? Weiß das jemand von euch? Corinna? Ja, vier. In dem Sinne ist diese Beschreibung 1. und 2. Korintherbrief vielleicht sogar ein bisschen irreführend, aber es ist dahingehend richtig, das sind die beiden, die erhalten sind, die zum neutestamentlichen Kanon gehören. Die anderen beiden, davon erfahren wir nur in diesen beiden Korintherbriefen. Also, wir sehen aber diese Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Sie war sehr, sehr speziell, sehr besonders, sehr persönlich. Auch der zweite Korintherbrief ist ein sehr persönlicher Brief. Man fühlt sich fast so, als würde man irgendwie heimlich einen privaten Brief lesen, wo man denkt, oh, ist das jetzt überhaupt für mich bestimmt? Ja, weil das ist so emotionsgeladen teilweise und man merkt, oh, da ist schon auch so ein bisschen was in dieser Beziehung geschehen, was hier mit aufkommt. Zwischen der Gemeinde in Korinth und Paulus gab es ziemliche Beziehungsprobleme, könnte man sagen. Und wenn wir so einzelne Puzzlestücke aus den beiden Korintherbriefen und auch noch ein bisschen aus der Apostelgeschichte zusammensetzen, dann lässt sich diese etwas komplizierte Geschichte des Apostels mit der Gemeinde etwas besser nachvollziehen. Und wenn man einfach so durch die Korintherbriefe liest, dann ist einem das nicht so präsent, weil es ganz verteilt immer mal so ein paar Hinweise gibt. Bevor wir also mit diesen Einleitungsfragen beginnen, halte ich es für sinnvoll, uns etwas ausführlicher mit dieser Hintergrundgeschichte zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth uns zu beschäftigen. Und so können wir dann einige Abschnitte und Erklärungen viel besser einordnen, wenn wir verstehen, oh, was ist da eigentlich alles passiert? Ja? Und deswegen habe ich euch diese extra Broschüre gegeben, zum einen, damit es nicht zu lang wird und man vielleicht ein paar Stellen ihr auch noch zu Hause oder im Nachhinein nachschauen könnt. Und wenn ich einfach ein bisschen schneller durchgehe, dass ihr trotzdem da die Orientierung behaltet. Also in 10 wichtigen Punkten wollen wir einmal dieses Zusammenspiel zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth nachgehen und schauen, was quasi hier eigentlich zwischen Paulus und der Gemeinde los war, um das dann besser einzuordnen. Das erste ist Gründung der Gemeinde in Korinth. Paulus selbst hat die Gemeinde in Korinth besucht und gegründet bei seinem ersten Besuch in Korinth. Das erfahren wir in Apostelgeschichte 18. Ich habe hier mal ein paar Verse herausgegriffen, ab Vers 8 und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also durch die Predigt von Paulus haben sie sich bekehrt. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich 1 Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also das war hier auf der zweiten Missionsreise, etwa 50, 51 nach Christus. Und hier hielt sich Paulus ungewöhnlich lange auf in Korinth. 18 Monate, 1,5 Jahre. Und danach reiste er dann über Ephesus zurück nach Antiochia, wo er ausgesandt wurde. Also erstmal eine ganz persönliche Beziehung. Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Und dann an zweiter Stelle ist der Mahnbrief. Das ist der erste Brief, den er der Gemeinde Korinth geschrieben hat, aber der wurde nicht erhalten. Wir wissen quasi nicht genau, was da drin war. Wir finden nur in 1. Korinther 5, Vers 9, dass er sagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben. Also nachdem Paulus die Gemeinde gegründet hatte und wieder zurückgereist ist, da war er dann auf der dritten Missionsreise, wo er quasi noch einmal die einzelnen Gemeinden besuchen wollte. Dann hielt er sich 2 Jahre in Ephesus auf und hatte dort viel Gelegenheit, auch sogar eine, wenn man so sagen will, eine theologische Schule aufzubauen. Und in der Zwischenzeit ist Apollos, von dem haben wir schon den ersten Korintherbrief gehört, der wurde ja von Aquila und Priscilla in Korinth, die auch in Korinth waren, er wurde von denen belehrt. Und zwar, als sie dann mit nach Ephesus gereist waren. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 19, Vers 1, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und so weiter. Paulus blieb 2 Jahre in Ephesus. Und Apollos, er ist von Ephesus, noch bevor Paulus dort ankam, nach Korinth gegangen und hat dort in Korinth gelehrt. Und im ersten Korintherbrief lernen wir, dass sie durchaus beeindruckt waren, dass es einige waren, die besonders viel von Apollos hielten, die ganz hoch von ihm redeten. Er war ein sehr guter, konnte gut Debatten führen, sozusagen solche Streitgespräche, solche Diskussionen für den christlichen Glauben halten. Und in dieser Zeit schreibt Paulus also eine Warnung vor Unzucht. Offensichtlich hat er etwas gehört und gerade die Gemeinde in Korinth war ja durchaus konfrontiert mit diesem großen Thema, weil Korinth einfach sehr, sehr bekannt war für Unzucht. Also ein Brief, den er noch geschickt hatte als Mahnbrief. Dann hat er Timotheus nach Korinth gesandt und zwar als Vorbild und Helfer. Vielleicht hat er mitbekommen, Apollos ist da und er wollte, dass jemand dorthin kommt, der auch wirklich versteht, worum es Paulus geht. Als er die Gemeinde aufgebaut hat, da hat er gesagt, ich will besonders demütig auftreten, ich will nicht in hoher Rede auftreten, sondern Christus predigen, ihn als gekreuzigt, ja, gerade weil das so ein bisschen entgegen der Kultur in Korinth war. Also schickt er Timotheus hin. In 1. Korinther 4, Vers 17 heißt es, deshalb habe ich auch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also so ein bisschen hatte er diese Sorge, vielleicht lassen sie sich auch abbringen von so manchem, was mir so wichtig war, ihnen beizubringen. Und dann bekam er aber Informationen, vielleicht sowohl von Timotheus, aber wir erfahren auch von Chloe und von Stephanas, Fortunas und Achaikus, die ihm, als er in Ephesus war, auf dieser dritten Missionsreise, die ihm erzählt haben, die ihm berichtet haben, ach, es gibt Spaltungen in der Gemeinde in Korinth, da ist so einiges im Argen. Offensichtlich hat er auch einen Brief von der Gemeinde in Korinth bekommen, vielleicht eine Antwort schreiben auf diesen Mahnbrief und worauf er dann im ersten Korintherbrief eingeht. Das ist dann der 5. Punkt, Abfassung des ersten Korintherbriefes, was dann sozusagen der 2. Brief ist, den Paulus an die Korinther geschrieben hat, etwa 54, 55 nach Christus, wo er auf einige Fragen eingeht, aber auch ganz speziell diese Spaltungen und diese Probleme, die es dort gab, anspricht. Nun, offensichtlich war er aber noch so besorgt um die Gemeinde, vielleicht durch das, was er gehört hat, vielleicht durch so manches, was Timotheus ihm noch weiter erzählt hat, dass er sich entschlossen hat, sie noch einmal zu besuchen. Man nennt es den Zwischenbesuch. Und das ist sozusagen der 2. Besuch, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, einen Zwischenbesuch. Er wollte eigentlich erst später dort vorbeikommen, aber er sagte, oh, vielleicht ist dieses Thema doch so dringend und Timotheus war vielleicht nicht so erfolgreich, das wiederzugeben, das weiterzugeben, was mir wichtig ist. Also besucht er die Gemeinde. Das ist aber nicht in der Apostelgeschichte beschrieben. Lukas erwähnt es nicht. Aber vielleicht gab es einfach schon diese Information, dass da Leute kommen, die sich als besonders übergroße Apostel darstellen und da ja für so einiges an Unordnung sorgen. Und das finden wir, von diesem Zwischenbesuch berichtet Paulus nun im 2. Korintherbrief an unterschiedlichen Stellen. In 2. Korinther 2, Vers 1 heißt es, ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Also, da war ein Besuch, der besonders traurig war für Paulus. Und in Vers 5, wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Vers 10, wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich, denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Wir hören hier aus diesem, so zwischen den Zeilen heraus, oh, dieser Besuch, der ging überhaupt nicht gut. Da gab es ordentlich Krach. Paulus war traurig, die Gemeinde war traurig, da gab es Vorfälle, wo Vergebung nötig war und das war alles andere als schön. In 2. Korinther 12, Vers 14 gibt es dann auch diese Zählung, siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen. Hier finden wir, okay, es war also wirklich ein Besuch nach der Gründung noch, weil er jetzt ankündigt, er will noch ein drittes Mal kommen. Und dieses zweite Mal ist eben dieser Zwischenbesuch. Ich werde euch nicht zu Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch, denn und so weiter. In 2. Korinther 13 heißt es auch, zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. Also, noch einmal beim zweiten Besuch, er war leiblich anwesend und da gab es ordentlich Dinge, die klärungsbedürftig waren. Es war alles andere als schön. Paulus ist dann relativ zügig wieder aufgebrochen, wieder zurück nach Ephesus gereist. Dieser Zwischenbesuch war alles andere als erfolgreich, ging überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, sondern sie haben sich irgendwie ziemlich überworfen. Also schreibt er einen Tränenbrief. Das ist der dritte Brief, der allerdings auch nicht erhalten ist. Wir erfahren aber, dass er von Ephesus aus dann Titus geschickt hat, diesen Tränenbrief nach Korinth zu geben. In 2. Korinther 2, Vers 3 und 4. Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Also nach diesem Besuch, er schreibt einen Brief voller Bedrängnis und Herzensangst und mit vielen Tränen. 2. Korinther 7, Vers 8, denn wenn ich auch euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat. So sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Dieser Tränenbrief, Paulus, er beschreibt hier, eine Zeit lang hat er sogar bereut, diesen Brief geschrieben zu haben. Er war sich unsicher. Ja, also er sagt, es reut mich nicht, wenn ich es auch bereut habe. Also es gab diese Zeit, da war er angsterfüllt. Oh, war das so gut, dass ich diesen Brief in all dieser Emotionalität, in all dieser Bedrängnis, in dieser Herzensangst unter vielen Tränen, dass ich den geschrieben habe an die Korinther. Dabei ist es ein Ausdruck der Liebe, die ich besonders zu der Gemeinde Korinther habe. Er fühlte sich ihnen besonders nah, besonders zugetan. Und deswegen waren hier aber auch große Emotionen mit dabei. Nun, dann reist er Titus entgegen. Also er hatte Titus geschickt mit diesem Tränenbrief nach Korinth. Und Paulus erwartete den Bericht von Titus so sehnlich, dass er beschloss, ihm entgegenzureisen. Eigentlich wollte er per Schiff direkt nach Korinth von Ephesus aus. Aber nach diesem schmerzlichen Besuch und dem Tränenbrief, den er abgeschickt hat, will er erstmal von Titus hören, wie es dort steht, wie es aufgenommen wurde. Er wagt sich gar nicht direkt nach Korinth. Er will erstmal hören, okay, wie ist die Lage? Also reist er nach Troas, ja, so eine Küstenstadt im heutigen Türkei, wo er auch Gelegenheit hatte zur Evangelisation. Er hatte wirklich die Möglichkeit, dort die Zeit zu nutzen, von Christus zu predigen. Aber er hatte noch so große Sorge, es ließ ihm einfach keine Ruhe um die Gemeinde in Korinth, dass er über das Adriatische Meer setzte nach Mazedonien, wahrscheinlich Philippi, und dort trifft er Titus und ist sehr erfreut über seinen Bericht, dass die Gemeinde in Korinth es gut aufgenommen hat. Hier lesen wir mal ein Stück, 2. Korinther 2, Vers 12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Warum hatte er keine Ruhe? Weil er so sehr gespannt war, wie reagiert die Gemeinde in Korinth auf diesen Tränenbrief, den Titus überbracht hatte. Und dann in 2. Korinther 7, lesen wir auch mal ein Stück. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der, der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, haben wir gerade schon gelesen, dass er erfährt, sie wurden betrübt zu Buße. Sie sind wirklich umgekehrt von ihren falschen Wegen. Und dann sagt er in Vers 13, deswegen sind wir getröstet worden. Außer unserem Trost aber freuen wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zuschanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Was für ein besonders persönlicher Bericht. Er war so erleichtert zu hören, dass sie bußfertig auf diesen Tränenbrief reagiert haben. Dass das, was er dann geschildert hat, wie er seine Liebe ausgedrückt hat, obwohl da so ein Krach gab, dass sie zum größten Teil wirklich geistlich und demütig reagiert haben. Und dann schreibt er noch, als er quasi diesen Bericht von Titus bekommt und er eigentlich gerade auf dem Weg nach Korinth ist, schreibt er noch aus Mazedonien, wahrscheinlich Philippi oder vielleicht auch Thessalonik, so etwa 55 oder 56 nach Christus, den zweiten Korintherbrief, den wir heute behandeln. Das ist der vierte Brief und der zweite, der erhalten ist. Und hier ist er so getröstet und dankbar für die Reaktion von den meisten in der Gemeinde. Allerdings muss er auch einige ermahnen. Es gibt so einige in der Gemeinde, die sind immer noch ziemlich trotzig und rebellisch ihm gegenüber. Und Paulus bereitet nun seinen dritten Besuch vor. Also er will jetzt über Mazedonien auf dem Landweg Korinth besuchen. Und noch bevor er ankommt, schickt er wieder wahrscheinlich Titus, um diesen Brief dort hinzusenden und soll auch ein bisschen zur Vorbereitung dienen. Und dann als letztes besucht er Korinth, das ist dann der dritte Besuch. Er will ihnen Gnade mitteilen, er will ihnen als Apostel dienen und die Gemeinde aufbauen. Schon in 1. Korinther 16, Vers 6 hatte er angekündigt, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Und wir erfahren das dann auch in Apostelgeschichte 20, Vers 2. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Korinth gehörte zu Griechenland. Und als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde er, als er nach Syrien abfahren wollte, wahrscheinlich von Kenchrea, ganz in der Nähe von Korinth, dieser Küstenstadt, wurde von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzukehren. Also ist er dann wieder über den Landweg zurückgegangen. Aber wahrscheinlich blieb er tatsächlich nochmal 3 Monate in Korinth. Also das ist so ein bisschen diese spannungsreiche Geschichte zwischen denen. Und es ist ganz hilfreich, sich das ein bisschen vor Augen zu führen, weil man das nicht in der Apostelgeschichte zum Beispiel einfach so in einem sieht. Aber gerade hier im 2. Korintherbrief geht er ganz, ganz viel darauf ein. Und man versteht vieles nicht, wenn man nicht das sozusagen im Hinterkopf hat. Deswegen kurz nochmal zur Wiederholung. Wer hat diesen Brief geschrieben? Es waren Paulus und mit Timotheus zusammen. In 2. Korinther 1, Vers 1 heißt es: Paulus, Apostel Jesu, Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder. Sie haben es etwa 55 oder 56 nach Christus geschrieben. Und nur wenige Wochen oder Monate nach dem 1. Korintherbrief. Da ist nicht besonders viel Abstand dazwischen. Und er hat es geschrieben aus Mazedonien, wir haben es gerade gelesen, eventuell Philippi oder eine der mazedonischen Städte, kurz bevor er dann auch Korinth wieder besuchte. Die Adressaten war, in 2. Korinther 1, Vers 1 geht es weiter, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Achaia ist dieses Gebiet von Südgriechenland. Also obwohl der Brief so persönlich ist und tatsächlich so vieles aus dieser Geschichte heraus, aus dieser Beziehungsgeschichte mit der Gemeinde in Korinth ganz konkret handelt, so soll er doch auch den Christen in ganz Südgriechenland weitergegeben werden, was schon außergewöhnlich ist. Aber Paulus hatte wohl im Sinn, vielleicht können sie vor ähnlichen Nöten, vor ähnlichen Einflüssen vielleicht auch so dieser falschen Apostel bewahrt werden. Wenn sie ein bisschen miterleben, wenn sie erfahren, was zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth stattgefunden hat. Ja? Also er ist da hier ganz transparent und sagt hier, alle Heiligen in Achaia, sie sollen das ruhig mitlesen. Und das können wir auch als Ermutigung nehmen. Es soll auch uns dienen, dass wir davon lesen. Nun, was ist der Anlass? Auch das ergibt sich eben aus dieser Geschichte, die wir gerade nachskizziert haben. Der Hauptanlass ist eine persönliche Antwort auf vorwiegend bußfertige Reaktionen der Gemeinde. Paulus hat sich so gefreut. Er sagt, ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Was für ein schönes Zeugnis. Und aus dieser Haltung heraus schreibt er den Korinthern und er schreibt über seine Freude, über den Trost, den er erfahren hat, über die besondere Dankbarkeit, die er empfindet, dass sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Aber im letzten Teil, im hinteren Teil dieses Briefes, gibt es auch eine deutliche Ermahnung. Hier ändert sich der Ton sehr, sehr spürbar. Er ermahnt die noch verbliebenen Kritiker und er rechtfertigt sein Apostelamt. Und da finden wir, dass es weiter einen Vorwurf gab gegen ihn. In 2. Korinther 10, Vers 10 heißt es, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Damit musste er sich auseinandersetzen. Das wurde über ihn gesagt. Und gleichzeitig befürchtete er, dass sie wirklich in Sünde fallen. In 2. Korinther 12, Vers 21 sagt er, dass wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben und die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Also Paulus, er schreibt diesen Brief, um noch einmal zu warnen, dass sie endlich Buße tun sollen von ihren Sünden und Paulus nicht ankommen muss und sozusagen gedemütigt und traurig diesen Zustand sehen muss. Und gleichzeitig, er schreibt diesen Brief auch als eine Bitte an Gott. In 2. Korinther 13, Vers 9 und 10 heißt es, denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Also er wünscht sich, dass dieses Wort, dass der Herr es gebraucht, um die noch so gegen ihn stehen, sie zu überführen, dass der Herr sie geistlich stärkt und vervollkommnen lässt. Und so finden wir quasi diesen zweifachen Zweck, wenn man so will. Und darüber hinaus gibt es noch einen Aufruf zur Spende für die Gemeinde in Jerusalem und auch eine durch den ganzen Brief hindurch, wenn man so will, eine geistliche Unterweisung über den Dienst im neuen Bund und wie er zusammenhängt von Schwachheit und Trost. Das ist sozusagen ein Hauptthema, das sich überall hindurchzieht und diese unterschiedlichen Zwecke auch verbindet. Lasst uns also einmal diesen ganzen Brief, einmal die Gliederung durchgehen. Ich habe euch das auch nochmal auf der Rückseite von der Broschüre kurz aufgelistet. Die ersten 7 Kapitel, sie gehen um den Trost von Gott. Und wir erfahren in den ersten 2 Kapiteln, wenn man so will, bis 3, Vers 3, Trost Gottes im persönlichen Leben. In den ersten 11 Versen berichtet Paulus, wie er selbst die Rettung Gottes erfahren hat, wo sie mal in Todesnot waren. Und sie haben Trost durch die erfahrene Rettung Gottes. Und dann in Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 4, Trost durch das gute Gewissen vor Gott. In 2. Korinther 1, Vers 12 heißt es, denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber auch bei euch. Also er weiß, wir haben nichts Unrechtes getan. Wir haben hier nicht irgendwie aus falschen Motiven gehandelt. In Vers 23 sagt er, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Also es gab auch einige Vorwürfe, du wolltest doch nach deinem zweiten Besuch, wolltest du doch sofort gleich wiederkommen. Und dann ist er ja doch erstmal über Mazedonien gereist und hat Titus erstmal abgefangen. Und das wurde ihm gleich wieder zur Anklage gemacht. Dass er vielleicht noch nicht früher gekommen ist oder bei seinem zweiten Besuch sollte er vielleicht schon früher kommen. Auf jeden Fall sagt er, also ich bin getröstet. Es ist so vieles irgendwie zu Bruch gegangen in unserer Beziehung, aber ich bin getröstet. Ich habe Gottes Rettung erfahren, er ist mit mir und ich habe ein gutes Gewissen vor dem Herrn. Das tröstet mich. Bei all den Beleidigungen, bei all der Kritik, die ich empfange, ich habe ein gutes Gewissen vor dem Herrn. Und dann erfährt er Trost durch die Wirkung des Dienstes. In Kapitel 2, Vers 5 bis Kapitel 3, Vers 3. Er merkt in seinem persönlichen Leben, das, was er verkündet und wie er dient und wie er arbeitet, Gott gebraucht es, um geistlich zu wirken. Und hier zum Beispiel diese Buße der Korinther. Es gab keinen größeren Trost für Paulus, als dass er merkt, Gott hat diese Buße bewirkt. Das war nicht mein Verdienst, das war nicht einfach nur, dass ich so überredende Worte habe. Gott hat es gebraucht, all dieses Chaos, er hat es dennoch gebraucht, dass mein Wort, meine Briefe, mein Verhalten, mein Vorbild, dass es dennoch dazu diente, dass sie wirklich überführt wurden. Und Gott hier Buße gewirkt hat. Und dann berichtet er vom Triumph der Evangelisation. Selbst unter schwierigen emotionalen Bedingungen, wo er mit so viel Sorge nach Troas gereist ist und eigentlich sein Herz so beklemmt war, doch endlich zu hören von der Gemeinde Korinth, hatte er in Troas reichlich Gelegenheit zur Evangelisation. Und er sagt, oh, wir fahren in dem Triumphwagen Christi mit. Und es ist ein Geruch des Lebens zum Leben, den einen, ein Geruch des Todes zum Todes an. Und er merkt, selbst bei all meiner Bedrängnis, bei all meiner Schwachheit, Gott wirkt. Gott wirkt durch meinen Dienst. Was für ein Trost. Und er schreibt den Korinthern, mein Empfehlung schreiben seid ihr, weil in euren Herzen der Brief Christi geschrieben ist, durch den Dienst, den ich getan habe, durch die Gründung der Gemeinde. Gott hat in euch gewirkt. Der Brief Christi ist in eure Herzen geschrieben. Da geht er quasi auf Hesekiel 36 ein, auf diese fleischernen Herzen, die erneuert werden, auf die Wiedergeburt. Und Gott, und Paulus sagt, das ist ein Trost. Gott gebraucht den Dienst, er wirkt durch diesen Dienst. Trost Gottes im persönlichen Leben. Dann finden wir einen weiteren Trost, den er nennt in Kapitel 3, Vers 4 bis 4, Vers 6. Trost durch die Herrlichkeit des Dienstes im Neuen Bund. Also er geht quasi von diesen persönlichen Erfahrungen, von diesen persönlichen Berichten über und spricht ein bisschen allgemeiner davon, was es eigentlich heißt, Dienst zu tun, Verkündigungsdienst, Predigtdienst, diesen geistlichen Dienst im Neuen Bund. Und hier spricht er in Kapitel 3, Vers 4 bis 18 von dieser herrlichen Erkenntnis im Neuen Bund. Und er interpretiert 2. Mose 32 bis 34, da wo Mose auf den Berg steigt und sein Angesicht leuchtet und dann ging es aber wieder zurück und er legte eine Decke auf sein Haupt und so weiter und legt es so aus. Im Alten Bund gab es noch nicht diese herrliche Erkenntnis. Es war eine Herrlichkeit, die wich wieder. Aber wir haben eine viel herrlichere Erkenntnis, die wir jetzt Christus dienen im Neuen Bund. Und das ist ein Trost für ihn, dass er in dieser Zeit Gott dienen darf mit dieser herrlichen Erkenntnis. Und in den ersten 6 Versen von Kapitel 4 ist es dann auch diese ermutigende und wirksame Kraft dieses Dienstes. 2. Korinther 4, Vers 1 heißt es darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Also so wie die Herrlichkeit im Alten Bund wich, aber die Erkenntnis der Herrlichkeit viel höher ist, so erfährt er auch unsere Kraft. Wir ermatten nicht, weil Gott solch eine Wirksamkeit schenkt. Und diese Wirksamkeit beschreibt er in diesen kostbaren Worten, Kapitel 4, Vers 5 und 6. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er geht hier auf die Schöpfungsbilder ein und sagt, oh, es ist so wirksam, es ist so herrlich, was Gott tut im neuen Bund, wie er eine Erkenntnis schenkt, eine Freiheit gibt, ja, neu schafft und wir dürfen das miterleben. Was für ein Trost. Und dann Kapitel 4, Vers 7 bis 5, Vers 21, Trost durch den Nutzen der Leiden im Dienst. Nun, Paulus hat durch keine Gemeinde so viel Leid erlebt wie Korinth. Und in keiner Gemeinde wurde ihm das so zum Vorwurf gemacht, seine Leiden, seine Schwachheit, wie in Korinth. Also ein doppeltes Leiden, das, was er erleiden musste und dann auch noch, wie sein Leiden interpretiert wurde, als zusätzliche Bedrängnis. Ja? Und Paulus sagt nun, wisst ihr, ich bin getröstet, weil ich verstanden habe, wie all dieses Leid in dem Dienst im neuen Bund einen Nutzen hat. Kapitel 4, Vers 7. Es hat einen Nutzen, dass nicht ich groß gemacht werde, sondern der Reichtum Gottes. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind selbst zerbrechlich wie Ton, aber da ist ein kostbarer Schatz von Christus. Und wenn ich leide und wenn ich meine Schwachheit, sie macht nur deutlich, wie herrlich der Herr ist. Und dann sagt er, mein Leiden hat sogar einen Nutzen für die Gemeinde. Wenn ich bereit bin, mich selbst aus dem Mittelpunkt zu nehmen und so manches zu ertragen, dann weiß ich, es dient der Gemeinde. Wir finden das in Kapitel 4, Vers 12 und 15 zum Beispiel, wo es heißt, folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Oder Vers 15, denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Also all das, was Paulus erleidet, er weiß, es mag mir vielleicht keiner danken, aber ich weiß, es dient eigentlich der Gemeinde. Und ich bin bereit, so manches auf mich zu nehmen und so manches zu ertragen und das als wie ein Kreuz Christi auf mich zu nehmen, weil ich weiß, letztendlich ist das, was der Gemeinde dient. Das hat er gelernt. Und dann lernt er, das Leid hat einen Nutzen für die Ewigkeit. In 4 Vers 17 heißt es, denn das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Er kann guten Mutes sein, weil er schaut auf die zukünftige Herrlichkeit und sagt, oh, ich kann das alles ertragen, weil ich weiß, da kommt noch eine Zeit, da wird das alles aufgewogen werden. Und er lernt, wenn ich schwach bin, wenn ich vieles zu leiden habe, dann macht es mich Christus ähnlich. Und es ist ein Hinweis auf das stellvertretende Leiden von Christus. In Kapitel 5, Vers 14 heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und Paulus lernt in diesem Zusammenhang, wenn ich auch so manches ertragen muss, so manches erleiden muss, oh so macht es mich doch Christus ähnlicher. So ist Christus hier mein Vorbild. So bin ich Christus näher, weil er hat sich sogar in den Tod gegeben für seine Gemeinde. Ein Trost, dass selbst das Leid Nutzen hat im Dienst im neuen Bund. Und dann Kapitel 6, Vers 1 bis 7, Vers 4, Trost durch die Hilfe zur Heiligung. Er merkt, es dient mir auch geistlich. Ich bekomme Hilfe bei so mancher Bedrängnis, zum Beispiel, dass ich ausharren lerne durch die Bewährung im Leid. 2. Korinther 6, Vers 3 heißt es, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Also er ist bereit, so manches zu ertragen, weil ich weiß, oh, es dient mir zur Heiligung, damit ich niemanden einen Anstoß gebe. Es dient mir, dass mein eigener Charakter gefestigt wird und ich mich unter Kontrolle habe. Es ist auch eine Bewährung im Streit, die Liebe aufrecht zu erhalten. Kommt immer wieder durch in 2. Korinther, dass er sagt, bei all dem, was er zu hören bekommt, aber dass er sie von ganzem Herzen liebt. Und wenn er sie auch umso mehr liebt, auch wenn die Korinther ihm diese Liebe nicht erweisen, aber er lernt, das zu bewähren, zur Heiligung. Ich will sie lieben, auch wenn sie mir Unrecht tun. Und Bewährung in Versuchung. Er sagt, wir haben niemand Unrecht getan. Wir haben niemand Unrecht getan, und auch wenn uns manches vorgeworfen wird. Und deswegen findet er Trost, dass er merkt, Gott hat diese Zeit gebraucht, um mich zu heiligen. Und ich sagen kann, ich hab mich nicht zum falschen Streit oder zur Hoffnungslosigkeit oder zur Sünde verführen lassen. In 2. Korinther 7, Vers 4 sagt er, groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber. Groß mein Rühmen über euch. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. In diesem Dienst, in dem er steht, darf er getröstet sein, dadurch, wie der Herr ihn bewahrt hat. Und dann finden wir in den letzten Versen aus diesem ersten Punkt, Kapitel 7, Vers 5 bis 16, Trost erneut durch die Buße der Korinther und die Freude des Titus. Und hier schließt sich quasi so ein bisschen dieser Kreis. Gerade im ersten und zweiten Kapitel hat er so ganz persönlich von diesem Trost durch die Buße der Korinther berichtet. Und dann am Ende, und davon haben wir jetzt ein Stück auch vorhin gelesen, dieser Trost durch die Buße der Korinther. Und deswegen, es wird hier alles eingerahmt, diese ersten sieben Kapitel, der Trost Gottes durch das, was er wirkt im Leben von Paulus in der Gemeinde und was für ein herrlicher Dienst es überhaupt ist. Dann die Kapitel 8 und 9 geht es um die Gabe der Gemeinde. In den ersten 15 Kapiteln, im 8. Kapitel ist es ein Aufruf zur Spendensammlung. Die Gemeinde in Jerusalem war arm. Und Paulus will in den Gemeinden, die er gegründet hat, will er eine Spendensammlung haben für die Gemeinde in Jerusalem, die er dann dorthin bringt. Und er fängt an, dass er ein Zeugnis gibt von den Gemeinden in Mazedonien, also da, wo er gerade schreibt, ja, in Philippi und Thessalonich und so weiter. Sie alle, oh, sie geben herzlich, sie geben viel mehr, als er erwartet hat. Und er schreibt das, um zu sagen, Mensch, lasst auch ihr hier nicht nach. Dieser Streit zwischen Paulus und der Gemeinde Korinth, sie hat so vieles in den Hintergrund gedrückt. Eigentlich an dem, wo er sagt, ich weiß, dass ihr dazu bereit seid. Ich weiß, dass ihr das eigentlich gerne machen wollt. Aber irgendwie kam jetzt so viel dazwischen, dass ihr die wesentlichen Dinge aus den Augen verloren habt. Ich schreibe euch das im Vorfeld, ich schicke Titus vor, damit ihr euch recht vorbereiten könnt, dass das nicht ein Mangel sei. Zählt auch diese Spendengabe zu den christlichen Tugenden, 2. Korinther 8, Vers 7. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. In Kapitel 8, Vers 16 bis 9, Vers 5 empfiehlt er dann Titus und den Gefährten, alles, immer wenn es mit Geld zu tun hat, dann ist da auch eine besondere Sorge absolut notwendig. Und er sagt, also Titus, das ist nicht einfach nur einer, den ich ausgesandt habe, die Gemeinden haben ihn ausgesandt, die haben ihn bestätigt. Er ist ein wirklich zuverlässiger Mann, also dem kann man Geld anvertrauen. Er hat so ein gutes Zeugnis, die Gemeinden haben dafür gestimmt, ihn sollten wir damit beauftragen, deswegen schicke ich euch auch Titus. Also es gibt keinen, der vertrauenswürdiger mit dem Geld umgehen kann. Und deswegen sagt er auch hier, ich schicke ihn voraus, dass ihr nicht plötzlich dann, wenn ich erst komme, dann erstmal überlegt, oh, jetzt müssen wir schnell was zusammenkratzen, sondern dass ihr euch ein bisschen vorbereiten könnt. Und schließt dann in Kapitel 9, Vers 6 bis 15 mit dem Segen des Gebens. Gott schenkt überreich Gnade dem Gebenden. Dass Gott auch durch geistlichen Segen das belohnt, da wo wir bereit sind, so manches an irdischen Gütern abzugeben, um des Herrn willen. Und außerdem bewirkt die Spende große Danksagung vor Gott. Stellt euch vor, wie all die anderen Christen, die Geschwister, Gott loben werden dafür, durch diese Gabe, die ihr gebt. Und dann im dritten großen Abschnitt, die Rechtfertigung des Apostels, Kapitel 10 bis 13. Das ist dann hier, wo die Stimmung sich verändert. Hier wendet er sich direkt an die ihn noch immer ziemlich kritisieren. Kapitel 10 geht um die Verteidigung seines scheinbar schwachen Auftretens. Also er war nicht so ein so ein toller Redner, so jemand, der sich da auf das Podium stellt und sagt, hier bin ich und alle, wow, was das ist für ein großer Typ. Aber solche Apostel gab es dort, die dort angekommen sind und die hatten, haben für großes Aufsehen gesorgt und die hatten ihre eigenen Fanclubs in der Gemeinde und sagten, oh, wir wünschten, so einen hätten wir als Pastor oder so jemanden und dagegen ist Paulus doch, weißt du, der ist so schwach und der ist immer so zaghaft und der haut nicht mal ordentlich auf den Tisch und so weiter. Und Paulus sagt, wisst ihr was, ihr habt keine Ahnung, was geistliche Stärke bedeutet. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, sondern wir kämpfen nach dem Geist. Und wir haben eine Kraft, Gedankengebäude niederzubrechen und unter dem Gehorsam Christi zu stellen. Aber das, was ihr für stark erachtet, ist fleischliche Kraft. Ihr seid nicht geistlich gesinnt. Ihr versteht nicht, worum es geht. Laut zu tönen, laut aufzutreten und irgendwie mal ordentlich auf den Tisch zu hauen. Ja, das können viele. Aber das ist nicht das, was stark ist vor dem Herrn. Und er sagt, nicht das Auftreten ist das, was zu beurteilen ist, sondern ob der Herr es empfiehlt. Nicht wie viele Groupies, wie viele Fans jemand hat, sondern gebraucht der Herr diesen Dienst? Richtet er wirklich etwas an? Findet geistlicher Wachstum statt? Oder einfach nur eine fleischliche Gesinnung, die hineingetragen wird in die Gemeinde. Es geht nicht ums Eigenlob, sondern empfiehlt der Herr jemanden. Und deswegen verteidigt er sein scheinbar schwaches Auftreten. In Kapitel 11, in den ersten 15 Versen, geht es dann um eine Warnung vor Verführung. Also nicht nur, dass sie Paulus Auftreten falsch interpretiert haben, sondern er sagt, dass wonach ihr strebt, das, was ihr so toll findet bei diesen Aposteln, ich sehe da wirklich eine Verführung zur Sünde. Wie Eva von der Schlange lassen sie sich abbringen von der Einfalt und Lauterkeit Christi, sagt er. Sie achten mehr auf die Redeform, aber nicht auf die Erkenntnis. Sie nehmen diese Apostel, die da kamen, oh, die haben ordentlich Geld genommen, sie waren sehr schroff, sie konnten so richtig jemanden anfahren und mehr oder weniger rhetorisch ins Gesicht schlagen und alle waren betroffen und sagen, oh ja, sowas brauchen wir mal. Aber Paulus sagt, ich hab mich bemüht, euch nicht zur Last zu fallen, kein Geld von euch zu nehmen, ich habe gearbeitet. Das ist verachtet bei euch, ja. Ihr wollt euch gerne irgendwie von großen Leuten ziehen lassen, aber wisst ihr was, diese übergroßen Apostel sind Diener des Satans, sagt er. Genauso wie Satan sich verstellen kann als ein Engel des Lichts. Sie treten auf, aber sie haben keine geistliche Kraft, sondern sie verführen euch, sie bringen euch weg von der Gesinnung Christi. Und dann vergleicht er sich in Kapitel 11, Vers 16 bis 12, Vers 18 mit diesen falschen Aposteln. Die Herkunft, den aufopfernden Dienst. Ja, bei der Herkunft waren sie noch gleich, aber wie haben sie gelitten für euch? Was waren sie bereit, an Opfer zu geben für euch, für den Dienst am Herrn? Und Paulus zählt auf, was er alles erlebt hat. Und auch das finden wir nicht in der Apostelgeschichte alles so ausführlich, aber es ist doch bewegend, was Paulus aufzählen kann, was er alles erlitten hat im Dienst für den Herrn und für die Gemeinden. Und dann geht er noch ein auf die Erscheinungen, die er hatte. Er will sich dessen nicht rühmen. Aber er kann sagen, also ich stehe denen im Nichts nach. Der Herr hat mir Erkenntnis geschenkt, der Herr hat mir eine Vision gegeben, er hat mir Offenbarungen gegeben, aber gleichzeitig hat er mir auch einen Dorn für das Fleisch gegeben, dass ich mich nicht überhebe. Wir wissen nicht genau, was dieser Dorn ist, vielleicht gerade diese Streitigkeiten, diese Kritik, die er immer wieder erfahren musste, oder gerade eben auch dieses Leid, die Krankheiten. Er konnte nicht auf dem Meer fahren, ohne dass das Schiff kentert, und konnte kein Holz sammeln, ohne dass eine Schlange daraus trat. Also er hat so viel Leid erlebt. Auf jeden Fall dachte er, es gibt einen Engel Satans, der schlägt mich ins Gesicht. Aber der Herr gebraucht es zum Guten. Und deswegen sagt er, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil es mich mit Christus verbindet. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Und es hat mir, er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oh, er zeigt hier ein Spiegelbild und diese großen Apostel, die sich so groß tun, die auch so einen Zuspruch gewinnen bei der Gemeinde. Oh, sie haben nicht verstanden, was es heißt, stark zu sein. Und Paulus erinnert, die Zeichen des Apostels sind unter euch geschehen. Bei ihm, sein Dienst wurde sogar durch Wunder und Zeichen bestätigt vom Herrn. Er sagt, achtet ihr überhaupt nicht darauf, was der Herr zu euch redet? Lasst ihr euch so schnell verführen von irgendwelchen fleischlich gesinnten Leuten, die schwülstig reden und euch abziehen von dem, was es heißt, Christus zu folgen. Dass ihr nicht mehr versteht, was es heißt, geistig zu sein. Nicht mehr versteht, was es heißt, geistlich stark zu sein. Nicht mehr versteht, was es heißt, Christus zu folgen. Und er schließt mit einer Ermahnung zur Buße, Kapitel 12, Vers 19 bis 13, 10. Mit einer Hoffnung, dass es ihnen zum Guten dienen wird. Er droht aber auch mit einer Strafe. Wenn ich kommen werde, werde ich nicht mehr schonen. Und er ruft sie auf, prüft euch selbst, ob ihr überhaupt im Glauben steht. Wenn ihr euch so blenden lasst von diesen Leuten, prüft mal, ob ihr überhaupt Christus kennt. Aber dann endet er in einem hoffnungsvollen Gebet, dass der Herr sie vervollkommnen wird. Und dann schließt er mit einem wunderbaren Segen, mit dieser Trinitätsformel. Also ein sehr, sehr emotionaler und bewegender Brief. Und wir können und wir wollen fragen, was lehrt dieser Brief über Christus? Nun, eines der wichtigen Themen für Paulus ist, dieser Brief lehrt die Niedrigkeit Christi. Jesus ist schwach geworden, er ist arm geworden für uns. Das ist unser Vorbild. Da, wo wir so verführt werden von den großen Leuten, denen die so hoch reden, die so ein starkes Auftreten haben, oder dann haben wir nicht verstanden, wie Christus ist. 2. Korinther 1, Vers 5, wie die Leiden des Christus sind überreich auf uns gekommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Ja, Leiden heißt in dieser Zeit oftmals bei Christus zu sein. Und er selbst hat gelitten und ein Vorbild gegeben. Er ist arm geworden, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Oder 2. Korinther 13, Vers 4 und 5. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Wir müssen verstehen, dass Christus schwach geworden ist, niedrig geworden ist, arm geworden ist. Und Christus zu folgen heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen und auch Schwachheiten und Leiden und Armut erdulden zu können. Gleichzeitig lernen wir auch, dass Christus treu und zuverlässig ist. 2. Korinther 1, Vers 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also, da wo Jesus zusagt, wo er uns ein Ja schenkt, oh, da ist es zuverlässig und gewiss. Und alle Verheißungen Gottes, sie finden in Jesus dieses Ja und Amen. Er ist nicht wankelmütig, bei ihm ist nicht irgendwie Ja und Nein, erstmal Ja und dann, wenn es doch was passiert, dann doch Nein, sondern bei ihm ist Treue und Festigkeit. Und Jesus ist sanft und mild. Und Paulus gebraucht das, um auch sich selbst zu rechtfertigen. Gleich im ersten Vers in 2. Korinther 10, da wo er quasi jetzt diese Kritiker angeht, und das ist sehr, sehr beachtenswert, Da heißt es, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch abwesend, aber mutig gegen euch bin. Er sagt, er erinnert daran, ja, ihr nehmt so Anstoß daran, dass ich nicht so mit starker Wucht auftrete, wenn ich bei euch bin. Ich ermahne euch in der Sanftmut und Milde Christi. Das ist das Wesen von Jesus, das ihr in mir seht, woran ihr Anstoß nehmt. Was lehrt dieser Brief uns über die Rettung? Vier kurze Aspekte. Wiedergeburt durch Christus im Geist ist die Erfüllung von Hesekiel 36. 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr einen Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Also das, was Jesus macht, ist die Erfüllung von Hesekiel 36 und auch Jeremia. Also diese Wiedergeburt durch Christus im Geist ist das, worauf die Propheten hingewiesen haben. Und das lernen wir über die Rettung. Es ist die Erfüllung der alttestamentlichen Hoffnung. Und gleichzeitig ist diese Bekehrung eine Neuschöpfung. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Diese Bekehrung ist nicht weniger als eine neue Schöpfung. So wie Gott am Anfang sprach, es werde Licht, so muss er auch, damit wir, die wir tot sind in Übertretung und Sünden, zum Glauben kommen, er muss ein Neuschöpfen. Und dazu passt dann auch in Kapitel 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann lehrt er auch in wunderbarer Weise die stellvertretende Sühne Jesu Christi. Wir haben es gerade schon gelesen, Kapitel 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Stellvertretende Sühne. Weil Christus für alle, die zu ihm gehören, gestorben ist, sind dadurch rechtlich vor dem Gericht Gottes alle gestorben. Sein Tod wird zugerechnet den Gläubigen. Oder Kapitel 5, Vers 21, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, ihm wurde unsere Sünde zugerechnet und uns seine Gerechtigkeit. Diese stellvertretende Sühne, dieser wunderbare Tausch. Und dann auch diese Rechtfertigungslehre, noch einmal in 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Also diese Rechtfertigung, sie kommt von Gott, Gott versöhnt mit sich selbst. Jesus hat den Auftrag Gottes ausgeführt und unsere Übertretungen werden uns nicht zugerechnet, wenn wir zu Christus gehören. Noch ein letztes Thema, ein besonderes Thema, und das ist das des Trostes. Dieser Brief ergeht um den Trost für die Diener des Evangeliums. Und Paulus, er beschreibt es in wirklich herzerwärmender Weise. Der Dienst am Evangelium ist zwar ein Dienst für die Freude, wir sind Diener eurer Freude, sagt er, aber auch voller Entmutigung und voller Not und voller Bedrängnis und voller Vorwürfe und voller Kritik. Und wo findet ein Prediger Trost? Wie findet ein Diener Jesu bei all diesen Nöten, auch was Gemeinde angeht, was den Dienst angeht, eine Gemeinde, die er anderthalb Jahre begleitet hat, mit denen er sich so eng zugetan war und er hat solch ein Leid erlebt. Wie kann er Trost finden? Und dieser Brief ist eine Antwort darauf. worin Paulus überall Trost gefunden hat. Und wie er lernte, dass auch diese Schwachheit als Teil des Dienstes am Evangelium nützlich ist, wie der Herr es gebraucht. Aber dass es keinen größeren Trost gibt, als das Wirken Gottes zu erleben in der Gemeinde, wo er bezeugen kann, Gott wirkt wirklich Buße. Es geht nicht um Überredung, sondern Gott wirkt in den Herzen. Oh, das ist der größte Trost, die größte Freude, die ein Diener am neuen Bund sich nur vorstellen kann. Und es gibt noch eine Sache, die er da besonders hervorhebt. Buße und Vergebung sind notwendig im Kampf gegen Satan. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Er wusste, ja, der Satan hat hier seine Finger im Spiel. Diese Bedrängnis, diese Betrübnis, diese Not, diese Streitigkeiten, oh, der Satan versucht hier auch zu spalten. Aber er sagt, ich bin gerne bereit zu vergeben, damit der Satan uns nicht übervorteilt. Buße und Vergebung ist so notwendig, damit Gemeinde bewahrt bleiben kann. Inmitten aller menschlicher Schwachheit, aller Meinungsverschiedenheit, aller Anfechtungen, all den Bedrängnissen. Und es diente zum Trost für Paulus. Und es soll auch uns als neutestamentliche Gemeinde zum Trost dienen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du in deiner großen Weisheit auch die Briefe bewahrt hast und aufgehoben hast, die uns nützen. Danke, Herr, dass wir genug Informationen haben, um so manches auch zwischen den Zeilen zu beleuchten, um es besser zu verstehen. Aber Herr, vor allem bitten wir dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, diesen Trost zu erfahren, den Paulus hier rühmt, an dem er sich erfreut. Schenke uns Anteil an dieser Freude, dass wir lernen, miteinander umzugehen, in Bußfertigkeit, in herzlicher Vergebung, und dass wir lernen, dich, Jesus Christus, und dein Wesen und dein Vorbild recht zu schätzen und zu lernen, was es heißt, geistlich stark zu sein, dass wir uns nicht verführen lassen. Oh, danke, Herr, für dein Wort. Danke für die Weisheit, die darin enthalten ist. Und wir bitten dich, segne uns um Christi Namen. Amen.